Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Ich finde immer wichtig, in der Zeit im Grunde mit was anzufangen, was für die Pubertät dann auch wichtig ist, nämlich sich reinzugeben in die Interessensgebiete der Kinder. Wenn ich mit meinem Kind in der Grundschule dann irgendwas über, weiß ich nicht, Astronauten lese, weil das gerade das Thema ist, oder Schachspielen lerne, weil er das am Nachmittag in der Betreuung gelernt hat, oder mir Minecraft-Videos angucke, obwohl es mir echt auf den Keks geht, dann bin ich nah an meinem Kind und dann kann ich mitkriegen, was beschäftigt den. Kann auch mal hören, was sagen denn die Freunde so, wie ist denn das morgens auf dem Schulhof, ne? Dann kommen ja diese Themen.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung, was wir weitergeben schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast. Elternsein als Weg ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Sein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden. Und zwar mit dir selbst. Zum Gast der heutigen Folge. Inke Hummel. Inke ist Pädagogin, Familienbegleiterin, Erziehungsberaterin und Dozentin. Sie unterstützt Eltern auf ihrem Weg, gelassener und beziehungsstärker zu werden. Die Spiegel-Bestseller-Autorin hat zahlreiche Ratgeberbücher für Eltern geschrieben, unter anderem Miteinander durch die Pubertät, Nicht zu streng, nicht zu eng, sowie mit ihren Mönkel-Erzählungen auch eine Reihe von Kinderbüchern. Ihr neuestes Buch heißt Miteinander durch die Grundschulzeit. Beziehung stärken und gelassen begleiten. So schafft dein Kind den Schulalltag. Weniger Druck, weniger Streit. Hallo Inke, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich mal wieder eingeladen wurde.
Ja, wenn man so viele Bücher schreibt. Ja, ich habe da auch mal aufgehört zu zählen, ne? Also zum wievielten Mal du da bist.
Ja, ich war ja noch, ich habe ja dich mal interviewt. Ne?
Das stimmt, ja, genau.
Ich weiß gar nicht, ob ich in einem anderen Thema auch mal da war, was nicht Buchthema war, weiß ich gar nicht.
Was nicht in Buchform war?
Ja, genau.
Ja, wir haben mal was gemacht zu Schlafen, zu diesem, weshalb man diese Schlaflernprogramme vielleicht sein lassen sollte und weshalb man nicht zu schlechtes Gewissen haben sollte, wenn man es dann doch aus Versehen gemacht hat. Ne?
Stimmt, und Abenteuer in den Sommerferien hatten wir auch mal.
Genau. Ja, stimmt, aber das war noch mit jemandem, die...
Steffi.
Die Mikroabenteuer.
Ja, genau. Ja, jetzt ist es wieder ein Buch.
Jetzt wieder ein Buch, ja. Jetzt ist ein Buch geworden. Ja, es geht um die Grundschulzeit. Die Frage, die viele Eltern stellen dann in der Kita oder bei dem ersten Elternabend vor der Einschulung, was muss denn mein Kind können, wenn es in die Schule kommt?
Das ist ein Klassiker. Ja, genau. Das ist so, wie ich das auch erlebe, plötzlich wird so ganz viel drauf geguckt, was muss es können. Und vorher war man noch viel mehr so im Miteinander, so mit dem Kind. Mhm. Und jetzt geht der Blick so ins Außen, was muss es denn können, damit es da funktioniert, damit es da gut bewertet wird, damit es nicht schlecht geht in dieser Schule, wo ich nicht mehr mitgehen kann.
Ne? Ja, so dieses
Und da finde ich ganz wichtig, den Blick wegzumachen von diesen ganzen Auflistungen, die man im Internet findet, mit Schnürsenkelbinden und sich auf die Toilette selber sauber machen und vielleicht noch woanders schlafen können und so, ne? Das müsst ihr alles machen vorher. Dahin, wie es auch sonst im Leben mit den Kindern ist, die müssen nicht perfekt gerüstet sein für alle Situationen, sondern die brauchen Bewältigungskraft. Ja, das Wort, was ich immer so gerne bringe. Die müssen eine Idee haben, dass sie Situationen bewältigen können. So ein Gefühl von, ich kriege das schon hin und wenn ich es nicht so gut hinkriege, ist es nicht schlimm. Ich weiß auch noch, wen ich fragen kann. Das müssen die mit sich tragen, wenn die in die Schule kommen. Dann können sie auch mit allen Situationen okay genug umgehen.
Das ist ja schon, also Schnürsenkelbinden ist ja schon weit. Ne? Also ich weiß auch, dass auf vielen Elternabenden dann die Frage ist, ne, oder das war bei einem unserer Kinder. Es war sogar noch ein Jahr vor der Einschulung und dann waren so Fragen wie, ja, in unserer Kita wird nicht das Kind genug vorbereitet, ne? Also die Vorschularbeiten wären nicht gut genug, ne? Die würden da auch nicht rechnen lernen und so, ne? Keine Ahnung. Deswegen will ich Schnürsenkel zubinden, schon eine sehr niederschwellig und gute Kompetenz, aber Bewältigungskraft, also die Fähigkeit oder das Wissen, dass ich weiß, dass ich Dinge bewältigen kann und was ich tun kann, wenn ich es nicht kann, sofort
gehabt. Genau. Ja. Und das würde ja auch auf Mathe oder Lesen zutreffen, ne? Dass ich da sagen kann, die anderen haben es vielleicht schon vorweg geübt, ich nicht. Ich brauche nochmal eine Erklärung oder ich brauche einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit oder so. Ist genau das Gleiche.
Wie lernen wir Bewältigungskraft?
Das hat ganz viel mit Urvertrauen zu tun. Zum einen, ne, dass ich weiß, ich habe es im Buch geschrieben, ich gehe in die Schule mit der Wärme im Herzen aus meinem Elternhaus und mit der Stimme im Ohr von meinen Eltern und weiß einfach, ich bin okay und ich kann das schaffen. Dieses Gefühl von Sicherheit in der Welt. Das ist, was man zu Hause in Beziehungen und in Bindungen lernen kann. Und indem man eben auch Dinge machen darf. Ohne dass, wenn es falsch läuft, man gleich einen drüber bekommt. Das gehört so. Das ist ganz viel Bewältigungskraft. Und kann eben nicht passieren, wenn Eltern so überfürsorglich sind und dem Kind alles abnehmen.
Wo sind viele Eltern vielleicht zu überfürsorglich, so auch im Bindungs- und Bedürfnisorientierten vielleicht, was dir so auffällt?
Das sehe ich so ganz unterschiedlich bei den Familien. Also manchmal ist es sowas wie Selbstständigkeit auch zu Hause, in der Küche, im Garten, im Unterwegssein, auch Selbstständigkeit bei der Kleidungswahl. Zum Beispiel, oder bei dem, was ich so machen möchte in meiner Freizeit. Das ist ja auch immer so gern dieser Vergleich, ne? In den 80ern sind wir alle raus vor die Tür und nochmal geguckt. Und jetzt ist halt ganz viel Struktur, Organisation und wenn man Tim aus der Kindergartengruppe treffen will, dann kann der nur donnerstags, aber die nächsten 3 Wochen sind donnerstags schon verplant, also in 4 Wochen Donnerstag können wir mal spielen.
Krass, ja.
Das sind so Punkte, die ja auch gar nicht nur von den Eltern kommen, sondern auch viel damit zu tun haben, wie der Alltag heute anders strukturiert ist, mit Ganztagsbetreuung und so. Und da haben Kinder an vielen Stellen nicht die Chance, sich kompetent zu erleben. Und das muss man schon gucken, wo können wir das einbauen.
Ja. Was sollten Eltern mit ihren Kindern eher nicht üben, so vor der Schule? Mal die andere Seite.
Was die Kinder nicht interessiert, finde ich. Man sollte das üben und das besprechen und sich das angucken, was die umtreibt. Ne? Wenn die sagen, ich habe Angst, weil ich nicht weiß, wo in der Schule die Toilette ist, dann muss ich mal hingehen und mir das vorher angucken. Oder wenn sie sagen, das ist mir alles so komisch und ich würde wahnsinnig gerne schon mal meinen super schwierigen Namen schreiben können, dann muss man das mit den Kindern üben. Also so ein bisschen gucken, was sind deren Themen? Haben die überhaupt Ängste? Dann muss ich mich darum kümmern, aber ich muss nicht die Ängste da reinbringen, indem ich immer wieder frage oder so, sondern wirklich einfach zuhören und schauen, was da kommt und wirklich weg von diesen langen Abhaklisten. Das müssen wir noch machen. Mehr beim Kind sein.
Mir hat das auch, gab es irgendwie diese Bucketlist für Kinder, oder? Irgendwann mal so ein Buch. 100 Dinge, die Jungs oder Mädchen dann auch gendert, ne, machen sollten oder so, weißt du?
Ja.
Der Titel hat mir schon nur Stress gemacht, weil ich dachte, scheiße, jetzt habe ich ihn schon wieder verpasst im Leben mit meinem Kind. Ne?
Okay. Ja.
Wieso haben wir eigentlich so viel Angst vor der Schule? Also Kinder und Eltern. Und was davon ist vielleicht auch berechtigt und was eher nicht?
Also da erlebe ich in den Beratungen zum einen, dass da viel alte Erinnerungen so dranhängen, weil Schule ja einfach was ist, was sehr fremdbestimmt ist, wo man an vielen Stellen nicht Raum hat zu gucken, wozu habe ich denn Lust. Kinder haben ja Lernlust, ne? Nur vielleicht nicht unbedingt auf das, was gerade so angesagt ist. Und diese Erinnerungen sitzen natürlich tief bei einigen, ne? Weil viele dann vielleicht auch ein Elternhaus hatten, was da sehr Druck gemacht hat und dann war Schule einfach so ein bestimmendes Thema. Und das fängt dann schon oft damit an, dass der Alltag anders wird. Man hat nicht mehr die Möglichkeit, um 9:30 gemütlich im Kindergarten anzukommen, sondern das muss hier 7:45 Schulhof und dann geht's los oder so. Da ist ganz viel alte Erinnerung, Fremdbestimmung, die da so reingrätscht. Und auf der anderen Seite, ja, es ist so ein Druck, das, was ich am Anfang sagte, dieses Bewerten wird ja immer relevanter. Das haben wir jetzt schon im Kindergarten durch diese Entwicklungstabellen, die ganz viel Druck auch machen können, je nachdem, wie gut man damit umgehen kann. Und in der Schule kommt das ja noch mehr. Ne? Da muss es klappen, die Noten müssen sitzen, das Lesen muss gelingen. Man selber kriegt ja auch ganz schnell ganz viel Druck. Neulich mal so ein Thema losgetreten im Netz, wo alle ganz dankbar waren, aber es auch andere Stimmen gab, zu diesem nur 5 Minuten lesen, jeden Tag. Dann. Und auf diesem Zettel ausfüllen, was das für einen Druck macht und warum das manchmal schwer ist, 5 Minuten lesen in den Tag zu kriegen, wenn du zum Beispiel 3 Kinder hast. Und vorher um die Mathehausaufgabe und um Zähneputzen und ich weiß nicht was schon gekämpft hast, sind 5 Minuten manchmal viel und man kann das manchmal nicht schaffen. Und da waren so viele Eltern dankbar für diesen Blick, aber in den Schulen ist das nicht immer so. Also man merkt das manchmal, wenn Lehrkräfte dann selber ein Schulkind haben, dass sie so ein bisschen mehr Verständnis dafür haben. Ja, natürlich gab es dann auch die anderen kritischen Stimmen. Was seid ihr für Eltern, wenn ihr nicht mal 5 Minuten lesen schafft jeden Tag? Und da sieht man aber, wie viel Druck da einfach ist von allen. Ja, das ist schon viel. Und das ist ganz viel in mein Buch eingeflossen. Druck und Angst wirkt sich immer aus auf mich und dann auf die Beziehung zum Kind. Weil irgendwo muss ich dahin mit diesen Gefühlen und mit dem Druck. Und meistens äußert er sich, indem ich meinem Kind sage, verdammt nochmal, diese Hausaufgabe, du musst dieses Blatt fertig machen oder was auch immer. Irgendwo kommt es da raus. Und davon möchte ich weg. Da möchte ich Eltern unterstützen und denen Inspiration geben, damit sie nicht in diese Schleife geraten. Denn die Kinder können ja nichts machen.
Wie gehe ich mit dem Druck um oder mit der Angst?
Ich finde immer wichtig, sich das anzugucken. Ist das berechtigt, diese Angst? Oder wo darf ich durchaus mal sagen, da können wir mal ein bisschen locker lassen. Wo darf ich auch mal Verantwortung zurückgeben zur Schule? Die Schulpflicht haben wir uns ja nicht ausgedacht, sondern die haben wir. Die ist auch gut, aber trotzdem heißt das auch, ich habe nicht die Pflicht, dass mein Kind da jeden Morgen begeistert pünktlich sitzt. Da kann ich ganz viel zu beisteuern, aber wenn das nicht geht, weil mein Kind so eine Angst hat oder so viel Druck spürt oder so, dann ist es auch Verantwortung der Schule, zu gucken, was läuft da gerade nicht rund. Und dann können die nicht zurückspielen und sagen, reden Sie doch mal mit ihm. Der muss doch hier keine Angst haben. Oder der muss sich einfach mal ein bisschen mehr anstrengen. Das ist es halt oft nicht. Ne? Sondern wir müssen das gemeinsam machen. Und das erlebe ich so oft in den Beratungen an Schulen, wo das wirklich so gelebt wird. Runder Tisch, alle dran und alle gucken drauf. Die Kinder werden mit einbezogen. Es wird nicht nur über sie gesprochen, sondern mit ihnen. Dann kann ganz viel gehen.
Das ist natürlich ein Glück, wenn du eine Schule hast. Ne? Und es gibt viele engagierte Lehrer und viele Schulen, die sehr offen schon denken. Und es gibt aber auch andere Schulen und vor allem noch einzelne Lehrer. Ne? Das ist ja auch, selbst wenn du eine Schule hast, die sagt, insgesamt kannst du Pech haben, dass da ein Lehrerin sitzt, der die anders tickt, weil die auch irgendwie nicht so richtig weisungsgebunden sind, ne? Sondern die Freiheit der Lehre. Das heißt, unsere Schule war auch keine Hausaufgaben, nur der eine Lehrer sagte, ich darf machen, was ich will. Das steht hier im Gesetz. Und dann konnte der auch dann genau die Paragraphen auswendig.
Oh Gott. Ja.
Richtig, genau.
Das ist ja auch schon eine gute Ebene, um miteinander zu reden.
Ja, das Bewertungssystem, was er hatte, war, glaube ich, 24 Seiten umfasste das.
Ja, okay. Ja, das ist so. Ne? Also da möchte ich auch immer gerne sagen, meine Erfahrung ist auch, die Mehrzahl der Lehrkräfte, mit denen ich gearbeitet habe oder die meine Kinder im Unterricht hatten oder haben, sind unfassbar engagiert und gucken wirklich, dass sie ganz viel rausholen aus dem, was sie an Ressourcen haben und an Möglichkeiten. Das finde ich, muss man auch immer mal laut sagen.
Ja.
Okay, auch wenn das System an vielen Stellen echt problematisch ist. Die Menschen können da doch viel reißen und man muss es nur wissen und man muss sich auch trauen, danach zu fragen. Und manchmal ist es auch total okay, die lauteste Stimme dann zu haben und für sein Kind einzustehen, denn Kinder können es nicht alle. Keine Angst zu haben, dass man dann, oh Gott, die Mutter mit dem Stempel ist oder so, ne? Sondern ja, dann bin ich das. Da darf man auch rein.
Hast du das bei deinen Kindern, bei dir selbst so erlebt, dass da jemand in die Bresche gesprungen ist für dich in der Schule?
Tatsächlich war das bei mir an ganz wenigen Stellen notwendig, weil ich sehr darauf bedacht war, nicht aufzufallen.
Ah, okay.
Was auch nicht ganz gesund war, ne? Aber ja. So, ne, in dem ganzen System war es sehr praktisch, glaube ich. Bei meinen eigenen Kindern muss ich sagen, da wo es ja, Herausforderungen gab, einfach durch das Wesen des Kindes oder durch eine Entwicklungsphase im Zusammenprall mit Schule, war ich zum Glück durch Erfahrungen aus der Kindergartenzeit schon so aufgestellt, dass ich gesagt habe, das geht so nicht, da gehe ich hin, da sage ich was, mache ich den Mund. Ja.
Die Löwin.
Genau, also tatsächlich war das so und das war, ist ja, ne, eigentlich gar nicht so mein Wesen. Also ich bin auch eher jemand, der gerne lieber sagt, ach komm, passt schon, so, wenn es geht. Aber da fand ich eben wirklich, es gibt viele unfaire Dinge, wo Kinder nicht gesehen werden. Das ist ja immer so mein Thema, ne? Guckt aus Kindersicht da drauf. Und dann finde ich, muss man das auch machen. Und ich finde auch wichtig, auch so ein wichtiger Gedanke, dass man sich nicht vereinzelt in der Schule, sondern auch sozial bleibt und nicht sagt, also diese Lehrkraft, die ist ja wirklich schrecklich, aber zu meinem Kind ist die super. Von daher ist mir egal, was mit der passiert.
Ah, okay.
Na, man darf sich auch für die anderen einsetzen, denn auch da brauchen Kinder das und manche brauchen es, weil deren Elternhäuser es nicht können. Zum Beispiel. Auch da gehört Beziehungsorientierung gelebt dazu, dass man die anderen mit.
Also solidarischer sein dann.
Ja, genau.
Was sind so die häufigsten Missverständnisse, denen du in deinen Beratungen begegnest, was Schule betrifft?
Rund um Schule, dass Kinder alles machen müssen, was sie an Hausaufgaben bekommen. Das finde ich so, also es war für mich selber so ein Lernprozess tatsächlich. Und das muss man immer wieder sagen, ist, ein Kind, das 2,5 Stunden an einer Seite Mathe sitzt in der Grundschule, indem ich in einer Tour sage, jetzt mach da, ne, und versuche zu motivieren und so, das lernt ja gar nichts. Das sitzt da nur und kämpft und schafft irgendwie diese Zahlen auf die Seite, aber da bleibt ja nichts hängen. Da ist nur Stress und so kann man nicht lernen. Deswegen ist es so wichtig, wirklich zu gucken, was hilft meinem Kind, gibt es Strategien, wie der unterbrechen kann oder an welchem Ort er die Hausaufgaben macht oder wie wir das spielerisch machen. Gibt es was, wie ich mit ihm drüber reden kann und der Lehrerin aufschreibe, so und so haben wir uns mit dem Thema befasst, aber diese Seite konnte mein Kind heute nicht bearbeiten oder so. Kann ich sagen, es hat eine halbe Stunde konzentriert gearbeitet, aber nur die halbe Seite. Man kann das unterschreiben, dass die Lehrkraft einfach weiß, wo steht denn das Kind? Das ist so viel wertvoller, einmal für meine Beziehung zum Kind, für das Kind als Kompetenzerfahrung, und dann aber ja auch für die Lehrkraft, als wenn ich das Blatt fertig schreibe, damit wir keinen Stress haben, damit sie weiß, wo sind denn die Probleme noch? Das finde ich ist so ein Punkt, den ich immer wieder mit Eltern bearbeite und wo ich merke, wenn sie sich darauf einlassen können, nicht mehr dieses Gefühl haben, was Schule sagt, muss man machen, das ist eine große Hilfe.
Ja, ich glaube, dass es gar nicht so einfach ist. Ne? Ich merke das auch dann, diese Erwartung, dass das alles erfüllt wird, was die da mal sich überlegen. Ne? Und manchmal wird es ja auch sanktioniert. Ne? Also vielleicht nicht in der Grundschule, aber in der weiteren Schule wird ja auch dann, wenn du das nicht abgibst, ne, oder nur die Hälfte machst, dann kriegst du dafür tatsächlich eine schlechte Note oder so.
Ja, und da muss man, auch da muss man wieder ins Gespräch gehen, weil es liegt nicht nur an den Kindern, wenn Noten dauerhaft schlecht.
Ja, du sprichst mir aus der Seele.
Ja. Ne? Also und das finde ich, Kommunikation ist ganz wichtig. Auch ja, eben die meisten Lehrkräfte sind ja überhaupt nicht so, dass denen das egal ist oder die einem was einwirken wollen. Ne? Aber sie müssen es halt wissen und sie müssen verstehen, was läuft denn da, wie tickt denn das Kind? Und gucken dem ja auch oft nur vor die Stirn. Deswegen finde ich diesen Austausch da so wichtig.
Kommunikation und Austausch ist ja was dann manchmal zwischen Eltern und Kind auch nicht so rund läuft oder zumindest viele Eltern sagen, ja, das spricht nicht mit mir, das erzählt nichts von der Schule. Und dann diese Frage beim Mittagstisch oder irgendwie nachmittags, wie war es denn? Und dann kommt nur ein missmutiges Schweigen. Was würdest du da empfehlen?
Ja, zum einen muss man natürlich auch reinwachsen, dass Grundschulzeit nochmal mehr so ein erstes Loslassen ist an vielen Stellen. Man wird nicht mehr in alles involviert, wenn die Kinder lange Tage haben. Kriegt man auch nicht mehr alles mit so.
Ja.
Und trotzdem hat man ja die Möglichkeit, noch ein bisschen, also anders als an der weiterführenden Schule, noch zu sehen, wer ist denn da so in der Klasse und ne, was machen die so. Ich finde immer wichtig, in der Zeit im Grunde mit was anzufangen, was für die Pubertät dann auch wichtig ist, nämlich sich reinzugeben in die Interessensgebiete der Kinder. Wenn ich mit meinem Kind die in der Grundschule dann irgendwas über, weiß ich nicht, Astronauten lese, weil das gerade das Thema ist, oder Schachspielen lerne, weil er das am Nachmittag in der Betreuung gelernt hat, oder mir Minecraft-Videos angucke, obwohl es mir echt auf den Keks geht. Dann bin ich nah an meinem Kind und dann kann ich mitkriegen, was beschäftigt den. Kann auch mal hören, was sagen denn die Freunde so, wie ist denn das morgens auf dem Schulhof, ne? Dann kommen ja diese Themen. Also sich da so reinbegeben, und das ist eine super Übung, um dran zu bleiben in der Pubertät, ne? Wenn man sich auf deren Themen einlässt, dann bleibt man auch nah an denen dran. Wenn man aber nichts davon hören will, was da auf TikTok und so passiert, dann verliert man auch schnell einen Anschluss.
Ja, das stimmt, ja. Wenn man sich nicht für die kleinen Dinge interessiert, muss man sich nicht wundern, wenn sie mit den großen Dingen dann auch nicht mehr zu uns kommen. Ne?
Genau, dann haben sie dafür andere Leute.
Du schreibst in deinem Buch auch von Entwicklungsaufgaben. Welche Entwicklungen stehen im Grundschulalter an und welche werden vielleicht auch übersehen häufig?
Ja, das war mir so ein ganz wichtiger Punkt, als ich überlegt habe, wie ich das Buch konzipiere. Es geht eben in diesem Alter nicht einfach nur drum, Lesen, Rechnen und Schreiben zu lernen, wie man das so denkt. Ne? Mhm. Grundschulzeit, da werden diese Grundlagen gelegt, damit man später an der weiterführenden Schule zurechtkommt und irgendwann mal einen Job hat. Wenn wir jetzt keine Schule hätten, hätten die Kinder in dieser Zeit trotzdem Entwicklungsaufgaben, so wie die in den Jahren vorher, wo sie laufen lernen und den Umgang mit Gefühlen lernen und so. Und ganz wichtige Punkte in diesem Alter sind zum Beispiel, dass sie ein realistisches Selbstbild aufbauen. Also, wer bin ich? Was kann ich? Was kann ich nicht? Was macht mir Spaß, aber ich kann es eigentlich. Wo stehe ich im Vergleich zu den anderen? Man merkt das ganz oft, wenn man mit Kindern spricht über, wir schaffen Noten ab. Die sagen, das will ich gar nicht, ich will wissen, wie ich bin im Vergleich zu den anderen, auch wenn sie nicht gut stehen oder so. Aber das ist schon so ein Punkt. Wie bin ich im Vergleich zu den anderen? Und da gibt es so verschiedene Tendenzen, ist auch im Buch drin, dass man sich zu negativ sieht oder zu positiv, was beides nicht so gut ist und was man dann je nachdem ein bisschen unterschiedlich fördern muss, damit das Selbstbild ein echt realistisches ist, wenn sie dann in die Pubertät gehen. Einfach wissen, wer bin ich, was brauche ich auch. Ne? So.
Ja.
Das zum Beispiel. Dann, dass sie mit Bewertung umgehen. Gar nicht nur schulisch, sondern auch, was sagen denn die Gleichaltrigen? Was sagen die in meinem Volleyballverein oder so? Wie sind so die anderen, wie sehen die mich, was sagen die so, wie kann ich reagieren, wo überall ganz viel Kommunikation drin steckt. Ne? Und das ist natürlich so ganz grundlegend, sprachlich, intellektuell, motorische Reifung, diese Bereiche haben auch alle Entwicklungsziele in dem Alter, und dadurch ergeben sich dann wieder noch andere Entwicklungsziele, wie mit verschiedenen Rechten und Pflichten zurechtzukommen. Das wird ja immer mehr, muss man ja auch sehen, in Richtung Jugendalter, die sollen ja auch immer mehr dürfen, müssen auch immer mehr schaffen, und das fängt in der Grundschule ja schon an. Welche Rechten und Pflichten habe ich da so, wie komme ich damit klar, vor allem auch ohne, dass Mama und Papa immer übernehmen. Ja, das ist noch so ein wichtiger Punkt, also insgesamt auch unabhängiger werden, Wege alleine gehen, bis hin zu Meinung alleine bilden. Das darf in dem Alter einfach schon mal anfangen. Da dürfen die schon richtig altkluge, super Diskussionen mit uns führen. Ne? Damit sie in der Pubertät das wirklich auch können. Dann sollen sie ja auch für eine andere Partei vielleicht einstehen, als wir das tun oder so. Ne? Das ist ja total in Ordnung. Und das dürfen sie da schon mal üben. Und was auch noch ein Punkt ist, ist tatsächlich auch so ein bisschen meine Rolle finden. Welche Rolle habe ich? Spielt auch ganz viel Geschlechterrolle rein, auch wenn wir immer gerne sagen, klischeefrei und so erziehen. Ich bin auch überhaupt gar kein Freund von rosa und blauen Produkten und so. Aber trotzdem ist es für die Kinder wichtig zu gucken, welche Rollen haben wir denn? Was ist denn das, dieses Vater-Mutter-Kind oder die typische Frau, der typische Mann, wo stehe ich denn da? Vielleicht auch schon kleidungsmäßig. Natürlich viel offener, als das an anderen Stellen so ist noch. Wir haben immer mehr Kinder, die in der Grundschule wirklich auch gehen, wie sie wollen, im Kleid, in der Hose, mit lackierten Fingernägeln oder nicht, ganz unabhängig davon, als welchen Geschlechtseintrag sie auf ihren Urkunden haben. Mhm. Aber da so ein bisschen mit zu spielen und vielleicht auch mal ganz streng eine Geschlechterrolle wirklich klischeehaft zu erfüllen, um auszuprobieren, wer bin ich wirklich hin, das fängt da durchaus auch schon an. Mhm. Genau, das sind so Bereiche, die wo viel passiert in diesem.
Du hast gesagt, Meinung bilden, die dürfen sich auch mit uns quasi mit uns diskutieren. Wo bist du da vielleicht auch selbst mal überrascht worden von einem deiner Kinder mit irgendeiner Meinung, wo du sagst, okay, wow.
Ah ja, das kann ich schon erinnern, dass das in dem Alter so war, dass die manchmal so, so in so einer Metaebene auf mein Verhalten oder auf gesellschaftliches Verhalten geguckt haben, ne? Was alte Leute so erwarten. Mhm. Oder was Eltern so sagen, aber selber gar nicht machen oder okay. so. Mhm. Ja, also dass man so einen Spiegel vorgehalten bekommt an manchen Stellen. Das fand ich immer toll. Und ja, wenn die so ihre ersten 2, 3 Leidenschaften hatten, wo so ein Thema war, wo die so viel gebrannt haben, plötzlich Umweltschutz oder so, dass da plötzlich ganz viel kommt und dann schleppen sie irgendwas an Broschüren, was sie in der Schule gekriegt haben, also wo ganz viel Herzblut reinfließt. Mhm. Und man einfach merkt, da ist so ein Mensch mit Meinung und mit Emotionen, was ja einfach nochmal anders ist als ein 4-Jähriger im Sandkasten.
Mhm, das stimmt, ja. Mhm. Du hast auch gesagt, das Vergleichen wäre für die Kinder wichtig und der Umgang mit Bewertung. Mhm. Das Thema Konkurrenz, was meinst du, ist das Teil von uns Menschen? Das ist ja auf jeden Fall Teil der Gesellschaft so. Und wie sollten wir damit umgehen?
Mhm. Also das kann ja total hilfreich sein, ne? Wenn mich jemand anspornt, weil ich den bewundere. Oder wenn ich auch sage, nee, so will ich nicht sein. Und dann ist Vergleichen total okay. Für die Kinder finde ich es wichtig, dass sie über die Zeit lernen, sich mit sich selber zu vergleichen. Das ist ja auch was man merkt, wenn Lehrkräfte das tun. Wenn die zum Beispiel unter einer Deutscharbeit nicht schreiben, die schlechteste Arbeit der ganzen Klasse. Ja. Sondern drunter schreiben, das und das und das war nicht gut, aber das hast du schon viel besser gemacht als beim letzten Mal. Dann kann ich da viel mehr für mich rausnehmen, auch da muss ich nochmal drauf gucken und das habe ich schon besser geschafft. Und das ist was man den Kindern über die Zeit immer wieder mitgeben kann, zu gucken, wie warst du denn da vor 3 Monaten oder vor 3 Wochen oder vor einem Jahr? Und was hast du schon geschafft? Das ist viel wichtiger, als zu gucken, wie sind denn der und der und der in deiner Klasse.
Ja, okay. Dass wir einfach anfangen, denen das vorzuleben, indem wir die richtigen Fragen stellen und den Vergleich mit sich selbst fördern.
Ja, okay.
Was ja belastend sein kann, auch Thema Noten und Lernen, ist ja, wenn Kinder einfach ein anderes Tempo haben. Ganz allgemein oder auf eine spezielle Fähigkeit oder Fertigkeit bezogen, ne? Also lesen lernen oder rechnen. Ne? Das ist ja nicht immer, dass ein Kind, nur weil es 6 Jahre alt ist, dann sofort lesen kann. Es gibt Kinder, die sich das ja auch selbst beibringen, irgendwie mit 4 und denkt so, wie geht das? Mhm. Und andere brauchen halt wirklich sehr viel länger. Wie gehe ich damit um?
Also im Grunde ist es erstmal wichtig, dass man das weiß, dass das normal ist, dass da so eine Spannbreite gibt, wie beim Laufen lernen auch zum Beispiel, ne? Und dass bei vielen der Knoten erst später platzt als bei anderen. Mhm. Und das kann das Lesenlernen sein, das kann auch das Schwimmenlernen sein. Das
stimmt, ja. Genau.
Was einfach ein bisschen später geht. Und natürlich muss man da dann manchmal so mentale Aufbauarbeit leisten, weil es doof ist, sehr langsam. Ja. Oder gerade Lesen ist ja auch in jedem Fach dann wieder irgendwie immer so. Ne? Da muss man gucken, wo können wir stärken, dass das Kind trotzdem weiß, ich bin okay. Wo gibt es Bereiche vielleicht außerhalb der Schule, wo es gute Erfahrungen macht? Damit es mit so einem starken Rücken in die Schule geht, wenn es dann mal wieder gar nicht so toll ist. Und auf der anderen Seite finde ich aber auch immer wichtig, gerade auch in der Kommunikation mit Kind und Schule, zu gucken, einer der wichtigsten Dinge im Grunde ist, dass die Kinder nicht in Klasse 2 schon die Lust an Schule verlieren. Na, und das muss man sich immer wieder sagen, wenn wir jetzt so sehr darauf gucken, auf dieses blöde Lesen jeden Tag, bitte nochmal 5 Minuten mehr oder so, dann kann es einfach sein, dass die Lernlust und die Schullust da schon total kaputt geht. Und das muss immer so ein bisschen im Gleichgewicht sein. Und dann muss man eben schauen, vielleicht hat das Kind echt ein langsameres Tempo. Und vielleicht wäre es doch mal gut, wenn es an irgendeiner Stelle nochmal die Klasse wiederholt zum Beispiel oder so. Oder eben nicht den Weg zum Gymnasium geht, sondern erstmal einen anderen Weg und gucken, vielleicht bleibt das der Weg, vielleicht wechselt er später nochmal oder so, dass man da so ein bisschen runterfährt, weil es einfach viele Wege gibt, die gut sind. Da ist eher das Problem, dass das System nicht immer so gut ist. Wenn ich eine Schule habe, die so jahrgangsübergreifend arbeitet, ist Sitzenbleiben gar nicht so schlimm.
Ja.
Aber sonst ist das emotional natürlich unter Umständen schon eine ganz schöne Also, ne, Pro und Contra. Aber ja, es gibt viele Wege als einfach nur den Gradlinigen. Und ich finde es immer so spannend, wenn ich neue Leute kennenlerne, Erwachsene, wenn die mir erzählen, und ich habe das Gefühl, es ist fast nie jemand dabei, der einen ganz geradlinigen Weg gegangen ist.
Das, aber bei, ja, den Kindern, aber bei den Kindern erwarten wir es irgendwie, oder?
Genau. Ja, aber es ist so, wie Julia Teek sagt es neulich, wir haben keine Kultur des Scheiterns in Deutschland. Und das fand ich, ist so ein guter Ausdruck, weil es wirklich ist, kleine Fehler, die uns helfen, Dinge zu sehen und besser zu machen, sind erstmal immer noch mal Fehler.
Ja.
Und große Fehler oder ja, große Dinge, die nicht so laufen, wie es vorgesehen ist, machen auch vielen Menschen Stress. Ja, man wird drauf angesprochen, man macht sich selber Gedanken, warum ist das nicht so, warum haben wir das nicht geschafft, die anderen haben es doch geschafft, woran lag es denn jetzt, was ja in der Regel nie monokausal zu greifen ist. Na, aber wir haben da keine gute Kultur für. Und ja, wo soll die herkommen? Wir können nicht einfach sagen, dass die Gesellschaft muss anders werden. Das sind ja wir. Na, und da kann man wirklich gucken, wo kann ich mich noch mal ein bisschen mehr entspannen und meinem Kind das auch vorleben, dass es nicht schlimm ist, na, irgendwie noch mal Nachhilfe zu nehmen oder eben eine Klasse zu wiederholen oder einfach in dem Fach schlecht zu sein und in einem anderen gut.
Ja, also mir kommt auch gerade, hatte ich letztens wieder, und sagt dann jemand, ja, dann habe ich meinem Bruder gesagt, dass ich in Therapie bin jetzt hier, ne, bei Ihnen, und dann hat er gesagt, ja, ich war auch vor 10 Jahren in Therapie, ne, so. Mhm. Und ne, es wird da gar nicht drüber gesprochen, ne, sondern es wird dann, und aber in dem Moment, wo sie drüber sprechen, gibt es eine Nähe, ne, und dann gibt's, entspannt sich was, und dann kommen die Geschwister plötzlich sich nahe, ne, so, und es ist so, wie du sagst, es ist einfach, dass etwas nicht so läuft, wie es, ne, wie wir es wollen oder wie es erwartet wird, das macht ganz schön viel Stress, ne? Also.
Genau. Und das, was du sagst, das ist so ein schöner Punkt. Das hatte ich die Woche auf Instagram auch nach einer Beratung geschrieben. Mit Kindern macht es unfassbar viel, wenn die Eltern oder die Lehrkräfte erzählen, ich war auch so, ich hatte das Problem auch, ich musste auch mit Schüchternheit kämpfen oder ich habe selber eine ADHS-Diagnose oder sowas, ne, weil man sich so öffnet und die Kinder einfach merken, es ist nicht so, dass ich verkehrt bin und alles noch lernen muss und alle wollen was von mir, sondern wir alle haben diesen Weg.
Unsere Themen, ja. Naja, das ist auch nochmal gut, also dass halt die Eltern sich selbst zeigen mit den Dingen, die nicht gut gelaufen sind oder gut laufen, ne, und dann.
Genau.
Ja.
Aber also nur wirklich auch so auf sich bezogen dann und nicht das dem Kind so überstülpen. Also habe ich auch schon erlebt, dass Leute bei der Einschulung den Kindern schon sagen, das ist bloß ein Lehrer, auf den musst du gar nicht hören. Ne? Oder so, weil sie so, diese eigene Abwehr gegen die Schule dann den Kindern mitgeben. Das sollte natürlich auch nicht so sein. Die dürfen ihre eigene Chance haben, dass Schule gut werden kann.
Ich weiß, es ist ja für viele wirklich ein Schmerz, in Schule zu gehen. Bis hin, dass ja manche Menschen dann wirklich sich irgendwelche Konstrukte bauen, ne, und dann nicht in Schule sind oder sogar auswandern, ne, um der Schulpflicht zu entgehen. Ja. Man kann bestimmt auch über die Schulpflicht diskutieren, aber ich weiß auch, das war so ein Punkt, wo ich dachte, ja, meinem Kind würde ich gerne, ja, so eine freie Schule, ne, und dann war die aber so weit weg damals, die, und dann hätten wir da eine halbe Stunde hinfahren müssen und dann hatten wir einfach auch keine Lust. Und das Kind wollte auch gar nicht. Das wollte einfach in die ganz normale Schule in der Nachbarschaft, weil alle Freunde und Nachbarn dahin gingen. Und dann ist es dahin gegangen. Und das war total gut. Ne? Hat auch Lehrer gehabt, die waren doof, und Lehrer, die waren nett. Und aber es konnte das selbstständig zur Schule gehen.
Ja, ja, und das ist ein total wichtiger Faktor. Ne? Perfekt ist in der Regel nirgendwo.
Genau.
Und, wirklich da so ein Jahr lang drüber zu diskutieren und nochmal zu gucken und echt zu überlegen, fahren wir jeden Morgen eine Stunde dahin? Und nachmittags ja auch, weil die Freunde dann vielleicht auch alle da wohnen und so. Ne?
Ja.
Das ist wirklich teilweise sehr heftig. Was da das Gefühl gehabt wird, das ist sowas von lebensentscheidend.
Ja.
Das ist es einfach nicht. In jeder Schule wird man Probleme haben. Und,
auch an freien Schulen.
Oh, ja, genau. Ne? Und ganz viel erlebe ich ja auch diese Hoffnung auf Waldorf, wo ich immer sage,
ich habe es jetzt nicht genannt.
Ja, ich habe kaum eine Familie mit einem herausfordernden Kind, die glücklich sind an der Waldorfschule, weil die da andere Dinge schaffen müssen. Ne? Und auch nicht so viel Freiheit, für die da ist, wie immer so erhofft wird. Aber das ist, ist so ein Punkt. Auch für die Kinder ist das ja doof, wenn alle sagen so, das ist mein Ranzen, ich freue mich schon und das ist meine Schule und ich muss immer sagen, ich weiß noch nicht, auf welche Schule ich gehe. Na, wir haben uns die angeguckt und die und ich weiß auch gar nicht mehr, ich verwechsel das jetzt vielleicht auch gerade schon, welche die schönere Turnhalle hatte und so. Also wenn man da echt so eine Doktorarbeit draus macht, ist es auch nicht.
Das ist uns bei K1 tatsächlich, ich kann mich noch so erinnern, ich war so wie vor Kopf gestoßen, ne? Das ist jetzt auch eine Weile her. Dann war die Person, mit der ich gesprochen habe, das Elternteil, das war, glaube ich, die 6. oder 7. Schule, die sich anguckten. Mhm. Und echt nur so, wieso? Mhm. Ja, es ist ja wichtig, eine gute Grundschule, ne, damit das Kind dann auf ein gutes Gymnasium kommen kann. Und ich so, wie so ein gutes Gymnasium? Ne? Ja, damit dann auf eine gute Uni kommen. Ja. Wo ich mir dachte, spätestens jetzt ist es totaler Käse, weil wenn du nach Düsseldorf gehst, weiß keiner an der Düsseldorfer Uni, welches Gymnasium in Köln jetzt gut ist oder in Aachen oder in München. Das wissen die doch nicht. Das ist ja völlig Schnuppe.
Genau.
Auf die Noten. Oder es gibt eine Aufnahmeprüfung, aber das war so absurd. Da dachte ich mir, also vielleicht will das Kind ja auch Fliesenlegerin werden. Ne? Also,
ja, und das ist so dieser Mut zur Entscheidung. Einfach mal an irgendeiner Stelle eine Entscheidung treffen nach dem Bauchgefühl, weil die Klassenräume kuschelig sind. Okay. Oder ne, weil 5 andere Kinder aus dem Kindergarten da hingehen. Mhm. Das ist total in Ordnung. Man muss das nicht zur Perfektion treiben. Das ist so das eine. Und das andere, finde ich, ist auch ganz wichtig. Man muss die Schwierigkeiten lösen, die im Moment da sind. Im Voraus. Ne? Also ich muss nicht die Schule wählen, wo XY gemacht wird, weil wir ja schon seit Jahrzehnten diese Juristenfamilie sind. Okay. Und das Kind das auch lernen muss oder so. Also wirklich gucken, was braucht denn mein Kind im Moment? Was ist für uns jetzt gerade wichtig? Und auch dann, wenn man sich festgelegt hat auf eine Schule, ist man ja nicht gebunden. Wenn es katastrophal ist, kann man ja immer noch wechseln. Also finde ich auch immer so, diese Bürde, die da auf dieser Entscheidung liegt und auf diesem ersten Schultag und dem Kind im Grunde, ist manchmal sehr groß.
Naja, was mache ich denn, wenn ich jetzt eine Schule habe und habe eine Entscheidung getroffen und dann merke ich, dass alles mal abgesehen von Noten und Anspruch, Leistungen und so, diesen ganzen Dingen, dass ich merke, mein Kind findet keinen Anschluss. Das ist ja auch etwas, wo die ein oder anderen Eltern denken, das wird es denn Freunde finden. Ne? Also weil manchmal gehen halt leider keine mit, ne? Weil dann nach dem Kindergarten oder Kita sich dann auch verläuft und dann ist mein Kind da oder es selbst geht mit und trotzdem ist es plötzlich nicht mehr in der Clique drin. Was mache ich dann, wenn ich merke?
Ja, da finde ich erstmal wichtig, dass es vielen Kindern so geht. Das ist nicht nur das eine, sondern es gibt immer wieder Kinder, die sich schwer tun, in der Klassengemeinschaft anzukommen und anzudocken. Und häufig dauert das auch mindestens bis zu den Herbstferien. Ne? Also es kann schon mal eine Weile dauern. Und dann ist wieder Kommunikation wichtig. Die Schule in die Verantwortung und ins Boot holen. Die sehen, wer morgens wie mit wem ist. Mhm. Die können sich hinsetzen und können mal sagen, hey, ihr drei, macht ihr mal was zusammen. Die können einen Sozialpädagogen mit in die Klasse holen, der irgendwie was Teamförderndes mit den Kindern macht oder so. Das finde ich wichtig, dass man nicht so auf Krampf und jetzt irgendwie, der muss sich aber jetzt mal mit unserem Kind verabreden. So guckt, sondern da so ein bisschen dem Zeit gibt, die Schule mit ins Boot und auch sich bewusst ist, dass es sein kann, wenn es dem Kind so geht, dass es an manchen Stellen das aggressiv zeigt. Manchmal sind Eltern ganz verwundert, dass ihr Kind plötzlich der Schläger vom Schulhof ist. Das hat häufig was damit zu tun, dass sie Anschluss suchen und nicht wissen, wie sie es machen sollen. Ja, also das ist nicht ungewöhnlich. kommt vor, okay. Und dann muss man eben wirklich hingucken und mit der Schule drüber sprechen, was steckt dahinter. Nicht nur, jetzt bleibst du mal einen Tag zu Hause, weil du den anderen geschubst hast, sondern ne, warum denn? Was ist denn da los in der Klasse? Wie geht's denn meinem?
Ja, ich glaube, das ist hilfreich. Ich hatte gerade einen Gedanken, der jetzt weg ist. Gut, dass wir nicht in der Schule sind, dann
genau.
Klassische Blackout. Nee, mir fällt der aber auch nicht mehr ein. Was wollte ich denn erzählen? Ja, das ist mit dem Anschluss finden. Was du sagtest, bis zur Herbstferien. Ne? Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Auch, dass die Zufriedenheit, ne? Also dass das Kind da zufrieden ist und sicher ist, also dass eine, da würde ich auch mindestens bis zu den Herbstferien, ne? Wenn du ein Kind hast, das ein bisschen Herausforderung hat, kann es auch gerne Weihnachtsferien oder Osterferien sein. Ne?
Genau, das kann auch nach der Weihnachtspause nochmal so ein Tief kommen. Ne?
Das ist ja nicht nur ein Ankommen in der Neue, also es ist ja so auf vielen Ebenen herausfordernd, ne? dieser neue Ort, neue Menschen, neue Struktur, neue Erwartungen, das ist schon ganz schön heavy. Und ja, deswegen einfach so von der Stimmung her. Ne? Manche Kinder sind dann eine Weile nicht so gut gelaunt damit. Ne? So. Oder genau. Werden dann zu Hause wieder wie fordernd oder so. Ne? Kann ja auch sein.
Ne? Ja, genau, habe ich auch ganz oft. Ne? Das, da auch in den Schulgesprächen ist alles in Ordnung, aber richtig. Zu Hause ist es wirklich schwierig. Und ich glaube tatsächlich, das häufigste Wort in meinem Buch ist neu. Weil einfach so viel neu ist und so viel sich ändert.
Ja.
Und das darf man nicht unterschätzen. Das ist für die Kinder schon eine große Nummer. Und uns wird es auch nicht anders gehen. Ne? Bei einem Wechsel in eine andere Firma mit anderen Strukturen oder so, ne, von der Arbeit her.
Aber wir waren schon mal in der Firma. Ne?
Genau.
Und wir waren noch nie in der Schule.
Ja, genau. Das ist sowas, was ich immer gut finde, sich das bewusst zu machen. Nur weil du 6 bist und eingeschult, musst du nicht am zweiten Tag funktionieren.
Ne? Glücklich sein.
Ja, und das auch.
Ja, ja super. Inke, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Für das Interview, für deine vielen, vielen Bücher und alles das, was du auch immer auf Twitter und Instagram teilst. Ich glaube, das berührt ganz viele Menschen, wie du auch gesagt hast. Ne? Und das ist, glaube ich, sehr hilfreich, wenn die sagen, oh ja, 5 Minuten lesen, oh scheiße, ja, ich habe es auch nicht geschafft. Danke, dass du das sagst. Danke dir dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wahrscheinlich Instagram und Twitter.
Genau, also am meisten inzwischen bin ich auf Instagram unterwegs, einfach unter meinem Namen. Und ansonsten bin ich jetzt auch diesen Herbst tatsächlich sehr viel unterwegs, immer zu Vorträgen, Fortbildungen, Lesungen. Da könnt ihr einfach auf inkehummel.de/Termine gucken, ob ich vielleicht bei euch in der Nähe bin oder ob ich online was mache, wo dann jeder die Möglichkeit hat, teilzunehmen.
Genau. Okay. Links packen wir in die Shownotes. Das heißt gar nicht mehr Twitter, das heißt ja irgendwie anders.
Niemand sagt X.
Ja, danke dir dafür. Noch ein paar letzte Fragen. Kennst du es ja schon so ein bisschen. Ne? Ich habe mal den Begriff inneres Schulkind gehört. Finde ich eigentlich ganz charmant und passend, ne? Angesichts dessen, was wir ja auch so erleben können in Schule. Wenn du an deine eigene Grundschulzeit denkst, was war da eher herausfordernd oder bis belastend und wie bist du damit umgegangen?
Also tatsächlich hatte ich sehr kuschelige erste 3 Jahre mit einer ganz, ganz tollen Lehrerin, die sehr die Kinder gesehen hat. Die ging dann nach der 3. Klasse auf eine andere Schule, weil sie gesagt hat, sie kommt mit dem System und dem Bewerten und so nicht klar.
Okay.
Und dann haben wir eine andere Lehrerin bekommen, die sehr einfach Schulsystem war. Und das war für mich so ein bisschen so, okay, so geht Schule auch. Da musste ich mich dran gewöhnen, an so einen sehr herrischen Ton und sehr viel Druck und so. Und trotzdem war ich immer jemand, der das relativ gut konnte. Weil mich das alles, also ich hatte innere Motivation, viele Dinge zu machen und zu lernen. Das wurde erst bei mir so ganz klassisch in der Pubertät, 8., 9. Klasse, ich gedacht habe, oh, wer braucht den Schulabschluss?
Ne? Ach, so krass, ja.
Das ja. Ja, genau, ne, da wurde es ungemütlicher, aber in der Oberstufe habe ich es dahin gekommen.
Ja, wofür bist du, wenn du an deine Schulzeit denkst, dankbar?
Tatsächlich für die Schule, an der ich Abitur gemacht habe. Da sind auch alle unsere 3 Kinder.
Wow.
Weil wir recht überzeugt sind von denen. Da war einfach ganz viel Persönlichkeitsbildung auch wow. Thema, was ich eben ab Grundschule schon wichtig finde und in der weiterführenden Schule erst recht, dass man da nicht so ein preußisches System hat oder so, ne? Sondern wir damals von der Schule ermuntert worden sind zu den Anti-Golf-Kriegs-Demos. Sowas fand ich, das fand ich gut.
Was würdest du werdenden Schulkindereltern mit auf den Weg geben? Also wenn vor der Einschulung steht oder nächstes Jahr?
Ja, nächstes Jahr, die nächste Jahr einschulen. Ich finde wirklich wichtig, auch in diesem Thema sehr auf die Kinder zu gucken. Es gibt Kinder, die macht es wirklich fertig, wenn jeder fragt, ach, kommst du in die Schule, hast du schon einen Ranzen? Und so.
Okay.
Da mal so ein bisschen auszubremsen, die dürfen einfach bis zum letzten Tag Kindergarten wollen. Ne? Die haben dann Zeit, sich in die Schule einzugewöhnen. Und das, was du eben am Anfang auch sagtest, ne, dieses Vorschulprogramm und so, das ist toll, dass, wenn die da, weiß ich nicht, Verkehrsregeln üben und sich draußen bewegen üben und so, aber kein Kind leidet, das noch keinen Buchstaben kann, was in die erste Klasse. Das ist total in Ordnung, dafür gehen sie dann in die Schule. Also ein bisschen Gelassenheit und entspannt sein. Und aus meiner Beratung heraus natürlich immer noch ganz wichtig, die ängstlichen, schüchternen Kinder, wo die Eltern sich die meiste Sorge machen, ob die das schaffen. Die meisten schaffen. Also ich habe in den Beratungen wirklich viele, die ich dann begleite. Und bei ganz wenigen ist es tatsächlich am Ende ein Problem. Weil erster Schultag schon, das ist was Tolles und das zieht für viele.
Das ist vielleicht nochmal hilfreich, ja. Aber so ein ängstlich, schüchternes Kind hat, dann hat man ja auch einen großen Wunsch, das so zu beschützen, ne? Wenn es in die böse, weite Welt hinausgeht.
Ja, genau.
Super, Inke. Vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.